Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet. Mit Aus- und Weiterbildung und Beratung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und daher möchte ich es euch und mir in allen Dimensionen erschließen. Heute sprechen wir live auf dem Barcamp, auf dem Lego Serious Play Barcamp und vor einem großen Publikum hier, was zahlreich erschienen ist, und nehmen live auf über das Thema digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung. Ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber durchaus auch Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Wie gelingt es, moderne Technologien in Behörden zu integrieren, ohne dabei die Menschen aus dem Blick zu verlieren? Welche Rolle spielen agiles Arbeiten und New Work im öffentlichen Sektor? André Geier ist mein Gast heute und seit 2017 steht hier, aber das ist die falsche Information.
Nee, ist korrekt.
Du bist seit 2017 beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, so heißt es heute, und seit einiger Zeit CTO, also leitest das Referat IT. Und in der Rolle verantwortest du die digitale Transformation des Ministeriums und setzt dich für eine moderne, agile und menschenzentrierte Verwaltung ein. Herzlich willkommen, André. Das Intro ist aus und wir sitzen hier. Schön, dass du da bist.
Hallo David, perfektes Timing.
Perfektes Timing. Puh, jetzt bin ich außer Atem, muss ich sagen. Also wir haben das ja relativ kurzfristig entschieden, dass wir aufnehmen. Du sitzt hier so mega cool, als ob du nichts anderes machen würdest den ganzen Tag. Und ich habe mich hier schon in Rage geredet. Schön, dass du da bist. Ich habe die erste Frage für dich vorbereitet. Und zwar eine, die sehr naheliegend ist, nämlich wir sind ja in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Denn jetzt gerade ist der Regierungswechsel. Und wir haben nicht nur einen neuen Kanzler, sondern auch einen neuen Namen für das Bundesministerium, in dem du arbeitest, vom BMWK, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, zum BMWE, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Also wird nicht mehr so viel Klimaschutz gemacht, sondern Energie, oder wie ist das?
Na, Klimaschutz wird trotzdem noch gemacht, es macht nur jemand anders. Das verantwortet nicht mehr mein Ministerium oder ist ja nicht mein Ministerium, sondern in dem, wo ich arbeite. Und das Haus hat sich jetzt spezialisiert auf die Wirtschaft und im Zusammenhang mit der Energie.
Okay, das heißt sozusagen, ist das Referat Klimaschutz einfach irgendeinem anderen Referat unterstellt?
Genau, das Klimaschutz, das ist eine ganze Abteilung Klimaschutz, mhm. Die geht in ein anderes Ressort. Wahrscheinlich zum Umweltministerium.
Ja.
So wird es auch bei anderen Abteilungen sein. Da gibt es ja jetzt auch ein neu gegründetes Ministerium für Digitalisierung, ja, und Staatsmodernisierung. Da werden auch einige Referate und Menschen auch mit rübergehen und das mit aufbauen und betreiben.
Und ist das dann so, dass die wirklich physisch umziehen oder ist es in einem Haus, in einem Gebäude?
Die ziehen richtig physisch um. Also die Ministerien sind ja in verschiedenen Gebäuden auch, ja, und da ziehen die tatsächlich auch dann um.
Das heißt, jedes Ministerium hat ein eigenes Gebäude oder gibt es auch so größere Gebäude, wo dann mehr drin?
Also es gibt auch größere Gebäude, die untervermietet werden, ja, in anderen Ministerien, aber in der Regel sind die Gebäude in Bundeshand und, okay, werden dann entsprechend auch umverteilt.
Das heißt, bei euch ist gerade generell sehr viel los, sehr viel Gewusel.
Korrekt.
Ist es dann auch so, kann ich mir das vorstellen, dass man irgendwie zur Arbeit geht und dann liegt dann irgendwie ein Brief da und so, dann steht da, ja, herzlichen Glückwunsch, sie müssen das dann und dann umziehen und sind einem anderen Ministerium untergeordnet?
Es handhabt jedes Haus anders, aber in der Regel kann man sich das schon so vorstellen, dass entweder der Chef auf einen zukommt und sagt, so, wir arbeiten jetzt woanders, oder man kriegt eine Personalverfügung, dass man jetzt in einem anderen Haus untergebracht ist, ja, und sich bei einem neuen Arbeitgeber sozusagen, ja, melden soll. Aber in der Regel geht das sehr schleichend und man wird frühzeitig informiert. Wir, okay, als IT unterstützen da auch die Leute, dass sie dann auch schnell ins Arbeiten wiederkommen, weil es ist tatsächlich das A und O, dass die Arbeit nicht unterbrochen wird,
klar,
sondern die dann auch ihre Funktion weiter ausüben können.
Aber die IT bleibt jetzt erstmal im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und geht nicht ins Digitalministerium?
Korrekt. Also jedes Haus, jedes Ressort hat seine eigene IT, hat seine eigene Zentralabteilung auch, mhm, um seine eigenen Personen im Haus betriebsfähig zu machen und zu halten. Ich weiß nicht, welche Ideen das Digitalministerium jetzt noch hat, auch mit der Staatsmodernisierung, ob es da noch weitere Wege gibt, aber es gibt auch zentrale Bestrebungen, Dienste zentral auch anzubieten. Und da wird einiges noch in Bewegung sein jetzt in den nächsten Jahren.
Okay, okay, spannend. Und ist jetzt, oder spürst du in deiner täglichen Arbeit schon irgendwie jetzt gerade, dass da gerade super viel Veränderung stattfindet?
Seit letzter Woche passiert da ziemlich viel. Das geht ziemlich schnell. Wir haben eine neue Hausleitung bekommen. In der Presse konnte man auch verfolgen, dass auch viele Personen ausgetauscht werden. Und das ist für uns natürlich auch am Anfang ein großer Teil Ungewissheit, was passiert jetzt. Und dann geht es mit einmal Schlag auf Schlag und wir müssen ganz schnell da irgendwie die Leute ausstatten, Zugriffe irgendwie neu einrichten oder auch wegnehmen wieder. Und das ist gerade eine sehr spannende Zeit für uns, weil wir auch nicht wissen, wie das alles neu umgestaltet wird und sind auch in Verhandlungen auch mit den anderen Ressorts, um da halt auch die Leute bestmöglich ins Arbeiten zu kriegen.
Wie groß ist dein Ministerium insgesamt und wie groß ist die IT?
In Quadratmetern? Oder?
In Menschen, in Talenten oder Ressourcen, je nachdem, wie man es
sieht. In Talenten, also das BMWK war bisher um die 2200 bis 2500 Menschen. Jetzt durch den neuen Ressortzuschnitt, wo die Zuständigkeiten auch aus dem Haus rausgehen, schwanken die Schätzungen zwischen 1500 und 2200 Menschen, die dann noch übrig bleiben. Und die IT, wenn sie gleich bleibt, bleibt bei ungefähr 60 Personen.
Okay, okay. Und sag mal, du bist jetzt seit 2017 bei dem Ministerium. Was hat sich seitdem verändert in der IT-Landschaft dieser Organisation? Ist es wirklich so, wie man sich das denkt, dass sich irgendwie an so das Thema IT und Digitalisierung sehr, sehr langsam und zögerlich verändert? Oder ist es aus seiner Sicht anders?
Ich könnte jetzt ein bisschen Werbung machen, seitdem ich da bin, ist ja ziemlich viel passiert.
Sehr gut.
Ich bin ja 2017 gekommen, das war noch vor Corona und da hatten wir so eine Vision, okay, wir haben drei verschiedene Arbeitsplatzmodelle, wir haben einen festen PC, ein Notebook, dann für Heimarbeiter haben wir auch noch extra Ausstattung gehabt. Da hatte ich damals mit meinem Chef zusammengesetzt und das musste auch irgendwie einfacher gehen. Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Mobile Only. Das war das Thema.
Und 2017 schon?
2018 war das, genau.
Okay.
Und sind natürlich da auf wenig Gegenliebe gestoßen bei den alteingesessenen Personen. Und dann kam, glücklicherweise muss ich fast sagen, also für die Arbeit bei uns Corona. Und alle mussten ins Homeoffice. Und jeder hatte seinen PC unterm Schreibtisch und konnte den ja nicht mit nach Hause nehmen. Und da ging es dann Schlag auf Schlag. Und wir haben da wirklich 2.500 Leute mit Notebooks ausgestattet in kürzester Zeit, damit die auch schnell arbeitsfähig bleiben von ihrem Homeoffice-Standpunkt und nicht ins Büro fahren müssen und sich möglicherweise auch anstecken. Und dann ist Mobile Only da ein Erfolgshit geworden. Und jetzt mag es keiner mehr missen, ne?
Wir neigen ja dazu, also Behörden und Bundesbehörden so in Schubladen zu stecken, von wegen Langsamkeit und Behäbigkeit. Was würdest du sagen, was läuft denn schon gerade rund um Digitalisierung, vielleicht auch rund um agiles Arbeiten bei euch schon so richtig gut, wo dann eben dieses Vorurteil vielleicht aufgehoben werden kann?
Also wir sind natürlich als oberste Bundesbehörde auch Regularien unterzogen, zum einen Datenschutz, zum anderen kritische Infrastrukturen auch. Und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir eine Ausgewogenheit schaffen zwischen Sicherheitsinfrastruktur und Benutzerfreundlichkeit. Und das ist nicht immer leicht. Es stößt auch auf Bedenken teilweise oder wenig Gegenliebe. Und da versuchen wir eigentlich das Bestmögliche rauszukitzeln. Und schaffen das durch eigene Anwendungsszenarien, durch Workshops, die wir mit den Leuten machen. Es gibt jetzt bei uns in der Behörde auch das Fortbildungsreferat, was sich sehr einsetzt dafür, auch die Agilität in die Behörden reinzukriegen. So ist da auch eine Fortbildungsreihe der agilen Begleitung, nennt sich das. Es geht über ein halbes Jahr. Ich bin auch Teil davon, auch in der zweiten Kohorte jetzt. Und da lernen wir halt so mit agilen Methoden umgehen. Selbstreflexion ist ein großes Thema am Anfang gewesen. was man bisher nicht so von der Behörde kannte. Und das bringen wir jetzt in die einzelnen Abteilungen, in die Referate mit ein und versuchen da Menschen zu aktivieren, da auch über den Tellerrand zu schauen und weg vom Bildschirm zu zerren. Mhm. Tauschen uns im Ressortkreis mit anderen Bundesbehörden auch aus und versuchen da ein großes Netzwerk aufzubauen, um da halt auch ein dynamisches Arbeiten in der Behörde, die ja eigentlich sehr verstaubt gilt, auch reinzubringen. Also eigentlich ist die Behörde ein attraktiver Arbeitgeber.
Das heißt sozusagen, also das Netzwerk behördenübergreifend auch aufzubauen?
Ja.
Ah, okay. Das heißt, es gibt in verschiedensten Behörden dann auch wirklich so Vorreiter rund um agiles Arbeiten, New Work. Und wie viele sind das so? Also kannst du das irgendwie
qualifizieren? Also wir sind jetzt in der aktuellen Kohorte um die 20 Leute. Mhm. Wenn ich das hochrechne auf die ganzen Ministerien, sind es vielleicht dann 50, 60, 70, 80 Leute. Also kommen wir gut auf ein Barcamp voll, die da agile Begleitung oder agile Coachings machen.
Und da gibt es dann auch einen Austauschformate, um das wirklich weiterzubringen.
Ja, gibt es Netzwerktreffen, wo wir uns auch wie hier um Worst Cases, Best Cases austauschen, Best Practices, neue Workshop-Formate, vielleicht das Lego Series Play auch ein Format, was zukünftig mit angeboten wird. Aber der Austausch ist extrem wichtig, auch um die Akzeptanz im Haus irgendwie weiter zu fördern, weil nicht jede Führungskraft sagt ja von sich aus, okay, jetzt lass mal hier agil werden, sondern wir versuchen da unsere Arbeit täglich zu machen, wie sie reinkommt und da passt das irgendwie nicht so richtig rein, aber oft hilft es auch einfach mal ein Meeting durch einen Workshop zu ersetzen.
Ja. Das steht ja unten bei uns an der Wand, wir haben ein dickes Poster, Kill Meetings und genau das meinen wir damit, ne? Dass man eben sich überlegt, brauchen wir wirklich ein Meeting oder könnten wir nicht einen Workshop machen? Und was würdest du sagen, was sind so die dicksten Bretter, die ihr zu bohren habt in der Behörde rund um das Thema agile Transformation?
Tatsächlich die Akzeptanz zu schaffen, also dass es erstens sowas gibt, dass es andere Formate auch gibt, als die Joe Fixe, die du jede Woche irgendwie hast mit einem Tour de Table, was habt ihr so gemacht, was haben wir so gemacht, und du da drin sitzt, okay, die Information brauche ich jetzt für meine tägliche Arbeit nicht, aber ich hätte gern mehr Informationen, wie wir uns auf dieses eine Thema konzentrieren und welches Format wäre dafür geeignet, und dieses Umdenken muss halt erstmal stattfinden, und da versuche ich auch Türen einzutreten und zu sagen, okay, pass auf, es gibt andere Formate, lass uns mal das so und so probieren. Und glücklicherweise sind da die Kollegen, mit denen ich da diese Fortbildung mache, auch genauso eingestellt und versuchen da auch stark Werbung zu machen. Und es wird auch immer mehr gefragt. Also es spricht sich schnell rum. Und die Kollegen wollen das inzwischen auch für ihren Arbeitsbereich, aber auch übergreifend dann strategisch.
Ja, ich finde, der Klassiker bei so einer Transformation ist ja immer dieses Dilemma, naja, wen hole ich jetzt ab? Die Leute, die freiwillig mitwollen und eh schon Bock haben? Oder beschäftige ich mich lieber mit den Leuten, die so gar keinen Bock haben und die Stimmung vermiesen? Mhm. Ne, weil also über die regt man sich am meisten auf oft, dass man sagt, Mensch, wieso verstehst du das nicht? Mach's doch einfach und so. Ne, aber tatsächlich glaube ich, dass der größte Hebel daran liegt, irgendwie die Freiwilligen ranzuholen und dass man eben Arbeit transparent macht, dass die Leute zuschauen können und dann wie so ein sozialer Druck herrscht, dass irgendwie das coole Ding ist und jeder macht da mit und dann löst sich so durch die vielen kleinen Steinchen, die in Bewegung gesetzt werden, irgendwann der große Brocken. Ja. Ist das bei euch auch die Strategie?
Ja, also ich finde, die Mischung macht's. Ne? Also du kannst super Workshops mit Freiwilligen machen, wie hier beim Barcamp, die haben alle Bock, die wollen Steine bauen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch die Leute abholen, die jetzt wenig Berührungspunkte damit haben und auch die größten Bedenkenträger auch teilweise sind. Und da macht, also ich liebe ja Herausforderungen, da macht es am meisten Spaß, die irgendwie abzuholen, ne? Denen zu zeigen, okay, es gibt auch noch was anderes. Ich hatte auch schon Leute im Workshop, die gesagt haben, für den Scheiß habe ich keine Zeit. Und darf man das hier sagen?
Ja, müssen wir nur als explizit dann angeben.
Den Mist tue ich mir hier nicht an und sind dann auch gegangen. Aber die müssen dann auch nicht da sein. Ne? Also ich mache alle Workshops auf freiwilligen Basis, motiviere aber möglichst, dass alle da sind.
Mhm. Und siehst du da irgendwie einen Unterschied zwischen den, ich sag mal, SachbearbeiterInnen mehr oder weniger und den Führungskräften? Also sind die Führungskräfte da irgendwie, leben die das vor oder ist es da auch sehr unterschiedlich?
Also ne, würde ich ein juristisches, das kommt drauf an. DLN. Ja. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also die Führungskräfte wünschen das, sich das sehr und hätten wahrscheinlich auch lieber mehr Zeit, sich um solche Sachen zu kümmern, würden gerne mehr agil sein, aber können sich wenig freischaufeln leider an Zeit. Und ich finde, man muss sich aber auch die Zeit dafür nehmen, mal solche Sachen auch mal zu spüren, wie sich sowas anfühlt. Auch Sachbearbeiter können viel zu tun haben.
Ja, und, natürlich.
Und denken, dass ihre Arbeit da auch der heilige Gral ist. Aber die wegzuzerren macht natürlich am meisten Spaß und zu zeigen, okay, es gibt noch andere Sachen. Und ich denke, dass sich das pari pari hält. Also, dass viele sich das wünschen und das auch teilweise auch leben.
Was würden denn deine Mitarbeitenden sagen, wenn ich sie fragen würde, was ist New Work für dich? Wie würden die darauf antworten? Was haben die für ein Verständnis von diesem ganzen Themenkomplex?
Es ist von Person zu Person unterschiedlich. New Work ist für viele ein Buzzword, was nicht so in ihre Arbeit in einer Behörde reinpasst. Der Standardspruch ist ja, kennt man ja wahrscheinlich, das haben wir ja schon immer so gemacht, ne?
Und den gibt es dann auch bei euch tatsächlich.
Das geprägt in der öffentlichen Verwaltung.
Das ist so der Klassiker. Haben wir immer schon so gemacht, versus ihr seid doch agil, ne, wenn man dann irgendwie so Sachen umschmeißt. Macht mal, das ist doch agil.
Ja, genau. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, die ist wahrscheinlich dann auch irgendwie pari zwischen den Leuten, die da...
Meine Mitarbeiter rollen meistens mit den Augen, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, weil ich dann viel lese, auch über agile Methoden oder bei euch da mal reinschaue und dann mit den ersten Workshop starte und dann, der Geier schon wieder, hat sich schon wieder was überlegt. Aber es kommt immer mehr gut an. Habe ich zumindest das Gefühl. Also ich kriege nicht so viel Feedback, aber das muss ich auch noch einführen.
Aber würdest du auch sagen, weil das erlebe ich tatsächlich auch oft, dass in unterschiedlichsten Kontexten, wo dann das Thema Agilität schon mal irgendwie gemacht wurde vor Jahren und einfach der Begriff verbrannt ist. Mhm. Ist das bei euch auch so, dass irgendwie bestimmte Begriffe aus dem Kosmos verbrannt sind?
Ja, weniger. Die sind eher unbekannt und ich denke, damit kann man auch gut arbeiten. Gerade auch, was die Workshop-Methoden angehen, die sind jetzt auch noch nicht so verbreitet. Deswegen fühlt sich das immer neu an. Und Agilität schwebt so wie so ein Damoklesschwert überall über die ganzen Workshops und jeder versucht da irgendwie agil zu sein. Aber manchmal ist ja Agilität einfach schon in eine andere Richtung zu denken, ne? Oder mal was anders zu machen. Und jetzt nicht irgendwie so ein übergeordnetes Konzept, das wird ab morgen so und so gemacht, sondern einfach mal auszuprobieren. Und das passiert immer mehr. Tatsächlich.
Wie würdest du denn die Führungskultur bei euch beschreiben?
Streng hierarchisch. Ja? Nein, es ist die hierarchischen Strukturen sind, glaube ich, da sein müssen. Die sind ja tatsächlich vorgegeben, aber man versucht es schon aufzubrechen, auch quer zu denken, über seine Kästchen hinaus zu denken. Es gibt immer noch die einzelnen Meinungen, die sagen, okay, dafür bin ich nicht zuständig, aber sagen auch nicht, wer dafür zuständig ist oder spielen das wieder zurück. Da geht es viel um Zuständigkeiten, wer macht was. Bedarfsträger ist auch ein Wort, was da geprägt wurde. Also wer den Bedarf hat, der soll das bitte durchführen. Aber ich finde schon, dass gerade in der Führungskultur, gerade auch die, also meine Generation, Mitte 40 oder Anfang Mitte 40, muss man ja sagen, schon darauf bedacht ist, einen kooperativen Führungsstil so zu pflegen, ne? Dass man auch eine basisdemokratische Entscheidung trifft oder viel mit dem Team zusammen macht. Und nicht von oben herab so Entscheidungen trifft, die dann alle betreffen.
Und sag mal, du als Führungskraft, hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht, um eine Führungskraft zu werden? Oder wurdest du in irgendeiner Art und Weise befähigt?
Ja. Mit einem Stück Papier. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich habe eine Ausbildung gehabt, studiert Informatik, bin dann auch jahrelang Referent gewesen im höheren Dienst, mhm, und dann kannst du dich bewerben auf eine Führungsposition. Und in dieser, in dem ersten Jahr, wo du diese Führungsposition innehast, machst du halt natürlich Fortbildung, um Führungskräftemethoden und sowas alles kennenzulernen und wie man mit Menschen umgeht. Das lernt man hoffentlich im Leben. Aber es gibt natürlich Situationen, auf die du teilweise vorbereitet sein kannst, weißt, wie du damit umgehst. Aber eigentlich ist es ein stetiger Prozess, ein lebenslanges Lernen. Und das sehe ich auch so, egal wo mich der Weg hinführt, es bleibt so. Und da hoffe ich, dass ich auch was zurückgeben kann an die Menschen, für die ich der Leader sein kann.
Ja, ja, also das ist, wenn man sich das mal irgendwie überlegt, eigentlich absurd. Wie wird man Führungskraft? Entweder man ist lange genug im Dienst oder man macht seinen Job, seinen fachlichen Job sehr gut. Ja. Ne, das sind ja irgendwie die meisten Leute, die Führungskraft werden, kommen über einen dieser beiden Wege rein. Mhm. Aber nicht die Leute, die besonders gut in Führung sind. Ne, wie auch, weil es ist natürlich schwer, wenn du keine Führungskraft bist, dass man irgendwie herausfindet, dass du irgendwie eine gute Führungskraft bist. Und viele Leute, die dann Führungskraft sind, die sind dann halt auch alleine, alleingelassen und lernen nie zu führen. Mhm. Was dazu führt, dass wir dass unsere Führungskultur eher schwierig ist und dass es eben gar nicht so einfach ist, an einen Chef zu kommen, der irgendwie eine gute Führungskraft ist. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich war nach meinem Studium, mein allererster Job war Führungskraft von einem kleinen Team, es waren 2-3 Mitarbeitende, also wirklich ein sehr kleines Team. Und ich glaube, erst nach einem, nach einem halben Jahr bin ich mal auf die Idee gekommen zu sagen, okay, lass mal zusammensetzen und mal irgendwie sprechen. Ich wusste halt überhaupt nichts und wusste noch nicht mal, dass es eigentlich sinnvoll ist, mir was anzueignen, weil das alles so frisch war. Und ich finde, das zeigt so stellvertretend, wie Führungskräfte manchmal in ihren Job reingeworfen werden und sich dann am Ende die Leute wundern, warum die Mitarbeitenden gehen, weil die Führungskraft irgendwie keine gute Führungskraft ist.
Ja.
Also das finde ich immer wieder sehr überraschend. Aber deswegen ist schön, schön zu sehen, dass du dass man sozusagen dann irgendwie ein Programm durchläuft, um das Thema Führung wirklich zu lernen, auch methodisch.
Ja. Also ich pflege auch das Motto, sei der Chef, den du selbst gerne hättest. Und da kann man sich dann auch viel aneignen und lernen, in welche Richtung man eigentlich gehen möchte, wie man auch anderen gegenüber auftreten möchte.
Ja, finde ich eine sehr schöne Einstellung. Sag mal, wie geht agiles Arbeiten in der Behörde? Ne, du sagst, du bist jetzt in der zweiten Kohorte, ihr lasst euch da ausbilden, schulen rund um agiles Arbeiten. Wie sieht es aus? Arbeitet ihr mit Scrum, mit OKR, mit Kanban oder ist es eher sowas, ihr habt die Methoden und geht dann angeleitet hin und nehmt einzelne Bausteine und nutzt die bei euch? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt ja nicht diese eine Methode, die du immer anwenden kannst. Und ich denke, das ist sehr bedürfnisgetrieben ist. Ne? Also es kommen ja unterschiedliche Bedürfnisse auf uns zu oder Anfragen und dann setzen wir uns zusammen, welche Methoden passen da zusammen, werfen die auch innerhalb von Workshops nochmal um schauen dann, dass wir da das bestmögliche Ergebnis für die Kunden sozusagen herauskitzeln. Und in dieser Ausbildung lernen wir halt, wie Menschen ticken erstmal, wie man mit Menschen umgeht. Und die Methoden sind eher zweitrangig. Ne? Die kannst du überall anlesen, die kann man bei euch lernen. Aber dieses Miteinander, wie gehe ich mit Menschen um, wie komme ich da ins Doing, das ist der wichtigste Teil der Ausbildung. Und das hat uns sehr viel gebracht. Und die Methoden, die kommen jetzt nach und nach und sind sehr bedürfnisgetrieben. Und steigen wir dann da ein und versuchen da die bestmöglichen Ergebnisse rauszukriegen.
Das heißt, die Leute können sozusagen einfach auf einem Portal oder wie auch immer euch buchen und sagen, hey, ich habe ein Problem, lass uns da mal rangehen. Und,
genau.
Und das wird auch aktiv
Wird
genutzt?
Aktiv, genau, ja. Wird sehr viel genutzt, dass wir auch, also wir machen es neben unserer täglichen Arbeit zusätzlich noch. Also wir sind jetzt nicht irgendwie so ein autarkes Netzwerk, was nur dafür da ist, sondern wir machen es neben unserer täglichen Arbeit und müssen uns die Zeit dann auch freischaufeln. Also die E-Mails türmen sich dann und wir müssen hinterher abarbeiten. Dann sprechen wir mit denen, was braucht ihr als Team oder was ist die Zielstellung und dann maßschneidern wir den Workshop darauf hin.
Okay, verstehe. Sag mal, vielleicht eine Sache, die Startups von euch als Bundesministerium lernen können, um den Spieß mal umzudrehen und vielleicht zu zeigen, naja, dieses Schubladendenken, Behörden sind alle gleich, ist vielleicht nicht immer angebracht.
Startups sind ja sehr fluktuativ, sage ich mal. Mhm. Sie sind ja sehr, wie sagt man, sehr getrieben von äußeren Faktoren. Und wichtig ist, dass man auch mal an einer Sache dranbleibt und die man bis zum Ende durchzieht. Gut, wenn sie jetzt schlecht läuft, dann plädiere ich nicht dafür. Ja, dann bin ich auch dafür, das schnellstmöglich auch zu kappen. Da gibt es auch andere Meinungen in Behörden, dass man möglichst auch Dinge zu Ende bringt, egal ob sie gut oder schlecht laufen. Und ich bin eher ein Verfechter, da frühzeitig zu erkennen, läuft es jetzt gut oder schlecht. Und wenn es schlecht läuft, dann auch mal die Zöpfe abzuschneiden und Alternativen zu finden oder Dinge auch mal zu lassen. Und positive Fehlerkultur wird jetzt, ist auch ein agiles Moment, was in die Behörden reinkommt, dass man auch mal sagt, okay, das ist blöd gelaufen. Aber lass uns jetzt mal daraus lernen. Was können wir denn für die Zukunft daraus lernen? Und dann vielleicht auch mal weitergeben. Ne? Oft gibt es ja diese Kästchen. Ist ja sehr hierarchisch bei uns. Und aus diesen Kästchen rausdenken und das auch mal verbreiten. Okay, es ist schlecht gelaufen, aber vielleicht können andere davon profitieren. Mhm. Oder wir auch. Und das können Startups wahrscheinlich am Anfang besser. Aber es muss halt auch gelebt werden. Ne? Oft geht das ja dann, geht die Kurve dann runter und dann ist es so ein, das haben wir immer schon so gemacht und die Agilität geht dann irgendwann verloren und soll man sich nicht so fixieren auf ein Produkt oder eine Sache, die man stetig weiterverfolgt, sondern auch mal über den Tellerrand schauen, was gibt es sonst noch so.
Umgekehrt, was könnt ihr von Startups lernen?
Dinge einfach mal machen. Ich glaube, die Behörden haben viel mit Regulierung zu tun auch. Und diese Bedenkenträger kommen auch wieder ins Spiel. Datenschutz spielt eine große Rolle, klar, Sicherheit auch. Aber wenn man das am Anfang mitdenkt, dann kommt man auch schnell ins Machen. Und dieses einfach mal Machen, das fehlt halt ein Stück weit. Mhm. Und da sollten wir mehr aktiv werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei euch ähnlich ist wie in anderen Behörden und behördenähnlichen Organisation, dass wenn man zum Beispiel jetzt sagt, naja, wir wollen uns in Kohorten befähigen lassen zum Thema Agile Coaching, dass sowas von der Idee bis zu jetzt findet das wirklich statt, wahrscheinlich irgendwie Jahre vergehen könnten?
Ich glaube, es war ein halbes Jahr.
Okay.
Genau, also wir hatten da Coaches angesprochen, könnt ihr das nicht mehr machen? Die sind dann, haben sich damit befasst und haben da auch ein Konzept ausgearbeitet, wie es laufen kann und wird natürlich stetig weiterentwickelt. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Und ich bin auch sehr positiv überrascht. Ich kenne auch die Coaches ganz gut und bin da froh, da Teil davon von der Kohorte zu sein.
Sehr schön, cool. Thema Lego Serious Play. Wir sind ja heute auf dem Lego Serious Play Barcamp, was übrigens das nächste Mal am 13. Mai 2026 stattfindet. Und ab jetzt kann man sich bestimmt da anmelden, wenn die Folge erscheint. Lego im Bundesministerium. Wie sehr rennst du da gegen Mauern? Und wie viel Prozent der Leute schütteln den Kopf?
Ich weiß gar nicht, ob die Mauern existieren. Weil tatsächlich, also wir haben eine Lego-Ausstattung da, haben aber noch nicht die Gelegenheit gehabt, das einzusetzen. Und ich denke, dass es ein großer Hebel sein kann, Dinge haptisch umzusetzen. Also wir hatten ja für mein Referat das von euch genutzt mit euren Coaches, mit Konstantin und Felix. Und das ist super angekommen. Wir hatten einen 2-Tages-Workshop, war sehr anstrengend, aber auch sehr erfolgreich. Und die Menschen, die da mit bei waren, die reden immer noch heutzutage davon. Und
cool.
Wichtig ist halt, hatte ich dir eingangs auch schon gesagt, dass wir das irgendwie versuchen nachzuhalten. Und ich glaube, das ist das Schwierigste daran. Ne? Also einen Workshop kannst du mal machen, aber was passiert danach? Und dieses, was passiert danach und davor? Ne? Wie komme ich überhaupt erst dahin und was mache ich dann mit den Ergebnissen? Wie verfolge ich die weiter? Das ist der größte Knackpunkt und da müssen wir noch besser werden.
Könnt ihr ja noch einen Lego Serious Play Workshop machen. Okay, und anderes Thema, KI, wie sieht es da aus? Also wie sehr ist sozusagen auch vielleicht euer Auftrag als IT-Fachbereich, das Thema KI zu treiben?
IT ist gerade ein großes Thema auch in Behörden und Feldern. Ne? Es gibt ja einen zentralen Ansatz, den die IT des Bundes, der ITZ Bund auch verfolgt. Das nennt sich das Projekt KIPITZ. Mhm. Die haben einen eigenen KI-Cluster im Betrieb und versuchen das lokal abzubilden, weil bei uns spielt natürlich der Datenschutz eine große Rolle, Sicherheitsinfrastrukturen jetzt. Liegen die großen Anbieter natürlich jetzt nicht in Deutschland vor, wo man halt die Regularien überstülpen könnte, sondern sind im Ausland vertreten. Mhm. Und da brauchst du natürlich bestimmte Regeln, wie du damit umgehst. Ne? Also wir verwehren uns nicht davor. Wir geben Handlungsempfehlungen mit, wie man damit umgeht. Aber dieses 1:1 ersetzen, dass Beamte ersetzt werden dadurch, das wird jetzt erstmal nicht stattfinden. Ich weiß nicht, ob es noch Initiativen dazu geben wird. Jetzt mit dem Leitungswechsel wird es vielleicht einen frischen Wind noch da reingeben, ein bisschen Dynamik und integrierte Werkzeuge vielleicht mit etablieren, die das Leben erleichtern, das tägliche Arbeiten. Mhm.
Ja, voll. Also ich meine, im Grunde geht es ja da so ein bisschen auch um Geschwindigkeit und um Hürden, die zu überwinden sind. Ne? Also das ganze Thema Datenschutz und wo liegen die Server und bla bla bla. Ne? Das muss halt irgendwie angegangen werden. Das ist, glaube ich, relativ kompliziert. Mhm. Aber vielleicht macht das Digitalministerium ja da auch irgendwie ein bisschen Druck, weil es ist ja auch dann dafür zuständig, irgendwie, wie heißt das nochmal genau, das Ministerium?
Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Ja, Staatsmodernisierung. So, ja. Das ist ja dann, also das ist
prädestiniert
halt
dafür.
Ja. Ja, sind wir mal gespannt.
Noch eine hypothetische Frage, aber ja. Ich kenne den Plan noch nicht, den Herr Bildberger da verfolgt. Aber da dürfen wir alle gespannt sein.
Sehr schön. Ich höre hier im Hintergrund schon Besteck und Geschirr klappern. Ich glaube, hier wird langsam alles ready gemacht für die Mittagspause. Aber natürlich möchte ich dir auch noch die Frage stellen, die ich immer als Letzte stelle. Nämlich, glaubst du an eine Welt, in der jeder und jede gern zur Arbeit geht?
Gibt es sie nicht schon? Also in meiner Blase gibt es die meisten Menschen, die gern zur Arbeit gehen. Also ich kenne wenig, die ungern zur Arbeit gehen. Und ich finde, auch für jede Nase gibt es auch den passenden Job. Man muss sich halt nur mal trauen.
Aha, okay. Und was glaubst du, was ist dafür notwendig, dass alle gerne zur Arbeit gehen, auch die es jetzt vielleicht noch nicht tun?
Sich selbst zu reflektieren und zu bemerken, dass die Arbeit vielleicht nicht das bringt, was einem Spaß macht.
Stark. Super. Dann, dann blende ich jetzt mal hier die Outro-Melodie ein. Machen wir hier alles.
Alles parallel
hier. Alles parallel hier. Das Mikrofon noch ein bisschen einstellen.
Sehr agil.
Sehr agil, genau. Also dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst, André. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Und jetzt machen wir uns nochmal einen schönen Tag beim Lego Seabees Bay Barcamp hier im Beach Mitte in Berlin. Es ist wirklich eine wahnsinnig tolle Location mit tollem Wetter. Nächstes Jahr gibt es auch tolles Wetter. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal bei helloagile.de vorbei oder googelt mal nach Lego Seabees Bay Barcamp. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Oh nee, in 1 Woche. Wir senden ja jetzt wöchentlich. Haha. So, also bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.